Guten Morgen, liebe Gemeinde. Lass uns in Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 15 lesen. Ich lese euch die Stelle vor. Bald darauf wurde eines der jüdischen Feste gefeiert. Und auch Jesus ging dazu nach Jerusalem. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen. Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit besuchte nämlich ein Engel des Herrn den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann als erster in den Teich stieg, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Ach Herr, entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Da forderte ihn Jesus auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Einige führende Juden, die den Geheilten sahen, hielten ihm vor: Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihnen. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Fragten sie nun. Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge bereits wieder unbemerkt verlassen. Später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm: Du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. In dieser Predigt werden wir unseren Gott näher kennenlernen. Wir werden verschiedene Seiten von ihm kennenlernen. Und wir können auch als Individuelle oder auch als Gemeinde etwas dazulernen. Jesus ist also in Jerusalem, um an einem jüdischen Fest teilzunehmen. Dort angekommen, geht er an einen Ort, der Bethesda genannt wird. Bethesda bedeutet Haus der Gnade. Wenn ich mir die Beschreibung ansehe, muss dieser Ort ein sehr beklemmender Ort gewesen sein. 5 Hallen, viele Kranke, darunter Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Das waren damals alles Menschen, die am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen konnten. Solche Menschen wurden damals ausgestoßen aus der Gesellschaft. Heutzutage würde man solche einen Ort als Brennpunkt bezeichnen. Es ist ein hoffnungsloser Ort, ein Ort, an dem kein Leben stattfindet. Ein Ort, an dem alle nur auf ein Ereignis warten, dass das Wasser sich endlich bewegt, damit nur einer von ihnen geheilt werden kann. Denn nur der zuerst am Teich war, wurde geheilt. Und als Jesus nach Jerusalem kommt, geht er an diesen Ort. Und dort geht er auch direkt zu einem Mann, der bereits seit 38 Jahren krank ist und dort auf seine Heilung wartet. Und wir haben gelesen, was dort passiert. Ich möchte, dass wir uns heute 3 Punkte anschauen, die ich in dieser Begebenheit sehe, und anschließend wollen wir schauen, was das für uns genau bedeutet. Erstens, Jesus sieht. Jesus sieht. Jesus kommt da an diesen Ort, der voll mit Menschen war. Jeder von ihnen hat seine Hilfe gebraucht. Jeder von ihnen war verzweifelt. Sein Blick richtet sich aber auf diesen einen Mann. Sein Blick richtet sich auf den Mann, der schon seit 38 Jahren krank ist. Jesus sieht. Was sieht Jesus? Jesus sieht alles. Aber vor allem, Jesus sieht dich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein, können wir in Jesaja lesen. Wenn Jesus auf diese Erde schaut, dann sieht er dich. Er sieht nicht die Menge und du bist einer unter vielen, denen er irgendwann mal begegnen wird, sondern er sieht auf dich. Er sieht dich, weil er dich kennt, weil er dich liebt, weil er eine Beziehung mit dir haben möchte. Jesus übersieht dich nicht. Er schaut nicht über dich hinweg. Er ignoriert dich nicht. Bei dir kann das Gefühl vielleicht entstehen. Mitten im Sturm kann vielleicht das Gefühl entstehen, dass Jesus dich nicht mehr sieht. Weil du schon so lange betest, weil du schon so lange wartest. Aber sei dir sicher, Jesus sieht dich. Amen. Aber ist das nicht ungerecht gewesen gegenüber den anderen Wartenden? Auf diese Frage komme ich noch zurück im Laufe der Predigt. Lass uns den zweiten Punkt anschauen. Jesus fragt. Nachdem Jesus diese Person sieht, stellt er dieser Person eine Frage. Was fragt ihn Jesus da? Er fragt ihn nicht nach der Krankenkassenkarte. Die Frage von Jesus lautet, willst du gesund werden? Warum fragt das Jesus eigentlich? Er weiß doch alles, er ist doch allwissend. Und auch wenn man nicht allwissend ist, kann man ja davon ausgehen, dass jemand, der seit 38 Jahren an solch einem Platz verweilt, an dem er Heilung erfahren kann, selbstverständlich geheilt werden möchte. Diese Frage scheint völlig fehl am Platz zu sein. Die Betonung liegt auf scheint. Es ist keine Frage aus Unwissenheit. Es ist keine Frage, um ein wenig Smalltalk zu haben. Jesus fragt hier in seiner Funktion als Lehrer. Warum stellt ein Lehrer Fragen? Damit der Schüler lernt. Wenn Jesus uns eine Frage stellt, dann nicht, weil er etwas nicht weiß, sondern damit wir etwas lernen. Ich weiß nicht, ob der kranke Mann etwas aus dieser Frage gelernt hat. Das steht nicht so genau drin. Aber eins ist sicher, wir können etwas aus seiner Antwort lernen. Die Antwort des Kranken ist nämlich, ach Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich. Wir erleben in der Bibel immer wieder Heilungen, wo die Kranken wissen, wer Jesus ist, und sie rufen nach Jesus, weil sie wissen, dass er sie heilen kann. In diesem Fall scheint es aber nicht so zu sein. In diesem Fall scheint der Kranke zu denken, er würde mit einem gewöhnlichen Menschen reden. Er beantwortet nicht Jesus die Frage, die Jesus stellt. Auf die Frage, ob er denn geheilt werden möchte, hätte er mit Ja oder mit Nein antworten können. Stattdessen erzählt er ihm von seiner Situation. Und was tut Jesus? Jesus hört zu. Wir sehen hier, wie Jesus auf den Mann schaut. Er blickt auf diesen Mann unter den vielen anderen. Und an der Antwort des Kranken erkenne ich, dass er nicht auf Jesus schaut. Er schaut vorbei an Jesus, auf den Teich, in dem er seine Hoffnung setzt. Der Kranke schildert ihm seine Situation. Immer ist jemand schneller als ich. Immer bin ich der Benachteiligte. Immer ist jemand vor mir im Wasser. Ich versuche es immer wieder, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe keine Kraft dazu. Und Jesus schaut ihn an. Er schaut an Jesus vorbei. Und Jesus hört ihm trotzdem zu. Wie ist es bei dir? Auf wen schaust du inmitten deines Sturms, inmitten deines Tals? Der Psalmist schreibt, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Mann am Teich Bethesda knüpft sein Wohlbefinden an ein Ereignis, das ab und an geschieht. An ein Ereignis, das er nicht kontrollieren kann. An ein Ereignis, das er nicht beeinflussen kann. Und solange das Ereignis nicht stattfindet, bleibt er auf seiner Matte liegen. Solange dieses Ereignis nicht stattfindet, bleibt er in seiner traurigen Situation. Wie ist es bei dir? Woran knüpfst du dein Wohlbefinden? Ist es vielleicht dein Kontostand? Ist es vielleicht ein berufliches Ziel? Ein familiäres Ziel? Sobald ich so und so viel Geld auf dem Konto habe, erst dann geht es mir gut. Sobald ich beruflich dieses oder jenes erreicht habe, erst dann geht es mir gut. Bis dahin bin ich traurig. Sobald ich mein Studium fertig habe, sobald ich meinen Partner gefunden habe, sobald ich so und so viel verdiene, erst dann geht es mir gut. Sobald ich in mein Berufsleben starte, sobald ich Kinder habe. Wenn du so ein Leben lebst, wirst du feststellen, du wirst niemals befriedigt sein. Du wirst niemals glücklich sein. Du packst das, was wirklich zählt, das, was dich in dem Moment glücklich machen kann, immer auf die Warteschleife. Du sagst später, 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 bis es irgendwann zu spät ist. So ein Leben ist rastlos. Zuerst sagst du, wenn ich den Partner habe, dann bin ich glücklich. Dann merkst du, dann hast du einen Partner, dann merkst du, ah, da fehlt ja noch was. Dann sagst du, okay, ich muss ja noch heiraten. Erst dann bin ich wahrscheinlich glücklich. Dann heiratest du und denkst, das ist auch noch nicht. Dann sagst du, ah, wenn wir endlich Kinder haben, dann sind wir wirklich glücklich. Dann sind die Kinder da und du wendest deinen Blick auf das Nächste. Dann sagst du, wenn wir endlich unser gemeinsames Haus haben, hier ist es ganz schön eng geworden, dann bin ich glücklich. Und dann sagst du, nee, jetzt fehlt das Geld wieder, jetzt habe ich das Haus gekauft, jetzt ist das Geld weniger geworden. Ja, wenn ich meine nächste Beförderung bekomme, dann bin ich glücklich. Dann sagst du, ah nee, immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wenn ich in Rente gehe, dann bin ich glücklich. Und dann sagst du, jetzt bin ich Rentner geworden, aber ich möchte meine Weltreise machen. Erst wenn ich diese Weltreise, wenn ich das Geld zusammen habe und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Irgendwann kommt der Tag, an dem du für das, was wirklich zählt, keine Zeit mehr hast. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, von einem Ziel zum anderen zu kommen, aber hast dabei verpasst, mal anzuhalten und glücklich zu sein. Weil du immer nur das Gefühl hast, du wärst in einem Tal, weil du dieses oder jenes gerade nicht hast. Es ist nicht falsch, Ambitionen zu haben, aber welche Einstellung hast du auf dem Weg zu deinem Ziel? Hältst du auch mal inne und bist dankbar für das und bist glücklich für das, was du hast? Und bedeutet das auch gleichzeitig, dass wir mit dem Negativen in unserem Leben uns da irgendwie arrangieren sollen? Bedeutet das, dass wir mit dem Leid leben müssen? Nein, wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir haben vielleicht nicht die Möglichkeit, aus eigener Kraft das Problem zu beseitigen oder den Mangel zu beseitigen, aber wir haben die Wahl, auf Jesus zu schauen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann sagt der Psalmist auch wenn es durch dunkle Täler geht, ich fürchte kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Jeder von uns erlebt mal eine schwierige Zeit. Aber wir können zuversichtlich sein, dass wir nicht alleine sind in diesen Momenten. Er zieht uns vielleicht nicht sofort aus dem Tal, aber er begleitet uns. Er lehrt uns, er stärkt uns. Er gibt uns die Kraft, um das Tal zu überwinden. Und während er gemeinsam mit dir durch das Tal geht, interessiert sich Jesus und fragt dich und hört dir zu. Auch wenn du gerade über deine Situation klagst und meckerst, er hört dir trotzdem zu und wir können so viel daraus lernen. Wenn wir es uns angewöhnen, auch in schwierigen Zeiten, nicht von seinem Wort abzuwenden, durch das er zu uns spricht. Das Leben, das Jesus für dich hat, wird nicht erst irgendwann eintreten. Wenn du es willst, wenn du jetzt auf ihn blickst, tritt es jetzt in diesem Moment hier und jetzt ein. Der Blick auf ihn ermöglicht es, uns dankbar zu sein für das, was wir gerade haben, im Hier und Jetzt, und voller Dankbarkeit auf das zu hoffen, was er uns in Zukunft noch geben wird. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Kommen wir zu Punkt 3. Jesus heilt. Jesus sieht, dann fragt er, er interessiert sich. Und als drittes, Jesus heilt. Da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Auch in dieser Sache steckt eine Lehre für uns. Diese Heilung unterscheidet sich von den anderen, die wir in der Bibel finden. Jesus sagt nicht, dein Glaube hat dich geheilt oder ähnliches. Er sagt ihm nur, was er tun soll. Und er sagt ihm nicht irgendetwas. Er sagt ihm, er soll etwas tun, was er 38 Jahre lang nicht tun konnte. 38 Jahre lang lag er auf dieser Matte. 38 Jahre lang war er auf andere angewiesen. Jeden Tag wurde er dorthin getragen. 38 Jahre lang war er abhängig. Und jetzt soll er aufstehen, die Matte nehmen und gehen. Und in dem Augenblick wird er gesund. Das ist Gnade. Diese Menschen lagen da an einem Ort, der Haus der Gnade genannt wurde, aber wahrscheinlich haben die erst an dem Tag zum ersten Mal Gnade, wahre Gnade erlebt. Gnade, die man sich nicht verdienen kann. Gnade, die man sich nicht erarbeiten kann. Bisher war ihre Einstellung, ich muss etwas tun, damit ich geheilt werde. Ich muss als Erster am Wasser sein, damit ich geheilt werde. Und dann kommt Jesus und er heilt ihn einfach, ohne dass er irgendwas dafür getan hat, obwohl er nicht mal die Frage, die Jesus ihm gestellt hat, beantwortet. Und um auf die Frage zurückzukommen, die ich zu Beginn gestellt habe, ob das denn nicht ungerecht war gegenüber den anderen Kranken. Nur weil wir etwas für ungerecht empfinden, macht das Gott nicht zu einem ungerechten Gott. Nur weil wir etwas als Unrecht empfinden, macht das Gott nicht zu einem ungerechten Gott. Gott ist nicht ungerecht. Er ist immer gerecht in allem, was er tut. Aber wir sehen die Dinge oft nicht so, weil wir nur einen kleinen Einblick haben auf das, was geschieht. Das, was Jesus da tut, ist eine Botschaft an alle Kranken dort. Eure Gesundheit ist nicht abhängig davon, ob ihr es an das Wasser schafft, wenn es sich bewegt. Euer Wohlergehen ist nicht von euren Umständen abhängig. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir, lesen wir in Korinther 12, Vers 9. Gott ist nicht ungerecht und er ist auch kein Gott, der uns abhängig macht. Er möchte, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen, auch wenn es bedeutet, dass wir uns sogar gegen ihn entscheiden könnten. So sehr liebt er uns, dass er uns nicht mit seiner Macht unterdrückt, sondern mit seiner Liebe trägt und führt. Die Frage ist nicht, ob das ungerecht ist oder nicht, sondern wie wir auf unsere Geschwister schauen, die Heilung oder einen Segen erfahren. Schauen wir voller Neid auf sie oder gibt uns das Hoffnung für unsere Gebete? Zum Beispiel dasselbe auch von unserem Gott zu erbitten. Wenn wir ein Zeugnis hören, denken wir uns dann, warum gerade der oder die? Oder denken wir uns, der Gott, der das möglich gemacht hat, kann das auch in meinem Leben möglich machen? Ich werde meine Hoffnung auf ihn setzen und weiter beten. Wir lesen nicht davon, aber ich bin mir sicher, dass diese Heilung bei vielen Kranken, die dort lagen, ein Umdenken herbeigeführt hat. Einige haben sich vielleicht gedacht, warum der und warum nicht ich? Einige aber haben in dem Moment sicherlich ihren Blick von dem Wasser auf Jesus gerichtet. Und ich bin mir sicher, dass auch sie geheilt wurden, denn wir wissen, nicht alle Heilungen wurden niedergeschrieben. Die Frage ist, was tust du heute? Auf was hast du deinen Blick bisher gerichtet und bist du bereit, von heute an deinen Blick davon abzuwenden und deinen Blick auf Jesus zu wenden? Vielleicht hast du noch nie deinen Blick auf Jesus gerichtet, weil du Jesus noch nicht kennst. Es macht aber auch keinen Unterschied, ob du schon seit Jahren im Glauben bist. Viele kommen trotzdem in diese Situation, wo sie den Blick auf Jesus verlieren. Bewusst oder unbewusst. Und an so einem Tag wie heute begegnet dir Jesus und fragt dich, ob du geheilt werden möchtest. Er fragt dich, ob du die Lösung für dein Problem haben möchtest. Es ist Gnade, wenn der Heilige Geist heute zu dir spricht und dir diese Frage stellt. Obwohl du deinen Blick gerade nicht auf Jesus gerichtet hast. Bist du bereit, deinen Blick auf Jesus zu richten? Wir lesen, da forderte ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Diese Matte war ein Bestandteil seiner hoffnungslosen Situation. Was Jesus hier tut, ist interessant. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er soll die Matte, die ein fester Bestandteil seines bisherigen Lebens war, mitnehmen. Er soll es nicht zurücklassen. Diese Matte war sein Zeugnis. Der Mann wird also geheilt und er nimmt seine Matte und geht, wie Jesus es ihm sagt. Und dann lernen wir eine Sorte Mensch kennen, die wir auch heutzutage immer wieder erleben. Sie sehen diesen Mann, 38 Jahre lang war er krank und jetzt läuft er gesund mit dieser Matte in seiner Hand. Und das Einzige, was die Pharisäer sehen, ist die Matte, die er an Sabbat nicht tragen darf. Heute ist doch Sabbat, da darf man keine Matte tragen. Aber der Mann, der mich heilte, hat es mir ausdrücklich befohlen, antwortete er ihm. Wer war das? Wer hat dir so etwas befohlen? Doch das wusste der Mann nicht, denn Jesus hatte den Teich wegen der großen Menschenmenge wieder unbemerkt verlassen. Es waren oberflächlich religiöse Menschen, nach außen hin fromm und streng gläubig, aber nach innen voller Hass und heuchlerisch. Und wir haben weiter gelesen, später traf Jesus den Geheilten im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Und da ging der Mann zu den führenden Juden und berichtete, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Dieser Mann war geheilt. Er hatte keine Krankheit mehr, er konnte äußerlich frei sein, aber innerlich hatte er etwas, wie wir alle auch, das noch Schlimmeres verursachen kann als äußerliche Krankheit. Er begegnet Jesus nochmal. Und diese Begegnung ist nicht zufällig, genauso wie du auch heute nicht zufällig hier bist. Jesus begegnet ihm und sagt ihm, sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Was ist denn schlimmer als krank zu sein? Der ewige Tod, der uns erwartet, wenn wir nicht ablassen von unserer Sünde, umkehren und Buße tun. Diese innere Heilung ist Jesus sehr wichtig. Es reicht nicht, wenn du äußerlich ein frommes Leben führst. Es reicht nicht aus, nur oberflächlich ein Christ zu sein. Es reicht nicht aus, nur dort ein Christ zu sein, wo du auch gesehen wirst. Es reicht nicht aus, einfach nur körperlich anwesend zu sein in der Kirche, aber mit dem Herzen ständig woanders. Dein Herz ist ihm so wichtig. Er möchte darin wohnen und dafür muss die Sünde weichen. Gott möchte nicht deine Oberflächlichkeit. Er möchte nicht nur das, was man äußerlich sieht. Er möchte uns als Ganzes. Ihn interessieren nicht nur unsere äußerlichen Taten, es interessiert ihn auch unsere inneren Haltung. Wir können äußerlich ein Leben führen, wie diese Pharisäer, fromm und heilig, immer darauf bedacht, alle Regeln zu beachten. Jeden Sonntag in die Kirche kommen, an jedem Gebetstreffen teilnehmen, alle Regeln penibelst genau befolgen. Aber wenn wir innerlich voll Sünde sind, dann hat das alles keinen Sinn. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, was in deinem Herzen ist, weil ich dein Herz nicht prüfen kann. Aber Gott kann es und der Heilige Geist spricht jetzt zu dir persönlich und zeigt dir Dinge auf in deinem Leben. Höre auf diese Stimme. Was bringt es äußerlich alles, was einen Christen ausmacht zu machen, aber innerlich wie die Pharisäer unterwegs zu sein? In 1. Korinther 13, Vers 3 lesen wir, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Was bringt es, wenn wir äußerlich alles erfüllen, aber nichts davon seinen Ursprung in der Liebe hat, wenn nichts davon seinen Ursprung in Jesus hat? Das, was wir in uns tragen, das kommt irgendwann auch zum Vorschein, früher oder später. Wie wichtig ist es also, dass wir unser Herz von der Sünde fernhalten, damit Jesus darin wohnen kann. Wir können äußerlich so vieles tun, aber all das bringt nichts, wenn wir keine Liebe in uns tragen. Und diese Liebe ist Jesus. Und Jesus kann erst in uns wohnen, wenn wir unsere Sünde einsehen, Buße tun, umkehren und nach Heiligkeit streben. Und das ist eine Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Und das ist etwas, was wir jeden Tag auf Neue tun sollten. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das ist der Grund, warum er diesen Mann zum zweiten Mal trifft. Und einigen hier begegnet Jesus auch heute zum zweiten Mal. Jesus sieht dich, weil du ihm wichtig bist. Jesus fragt dich, weil er sich für dein Leben, für dich interessiert. Und Jesus heilt dich, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wir lesen in der Bibel, wie Gott auf diese Welt schaut und seinen Blick speziell auf uns Menschen richtet. Er wendet seinen Blick nicht ab von uns. Und so blickte er einmal auf diese Menschheit und die Herzen der Menschen waren voller Sünde, so dass er darin keinen Platz mehr finden konnte. Gott sah uns, aber er konnte keine Beziehung mehr zu uns haben, weil wir uns mittlerweile abgefunden haben mit unserer Situation, mit der Sünde, mit dem Elend. Und in einem Herz, in dem die Sünde wohnt, kann der heilige Gott nicht einziehen. Seine Heiligkeit lässt das nicht zu. Also kam Jesus auf diese Erde. Der Vater sandte seinen Sohn auf diese Erde. Jesus kam zu uns, weil wir nicht mehr zu ihm konnten. Und er verbrachte eine gewisse Zeit mit uns hier auf dieser Erde. Er sah, dass wir uns in einem Tal befinden. Ein Tal, an dessen Ende der ewige Tod bevorstand. Er kam zu uns in dieses Tal, in das Tal der Sünde. Er sprach zu uns, er predigte zu uns, er betete, er heilte, er hörte zu. Und vor allem stellt er uns durch seine Anwesenheit auf dieser Erde eine Frage. Durch alles, was er tat, fragte er uns, willst du gerettet werden? Er reichte uns seine Hand und fragte, willst du dich an mir festhalten? Und unsere Antwort damals war nicht anders als die des Kranken am Teich Bethesda. Jesus, unser Retter, unser Heiland, er war direkt vor uns, aber wir schauten an ihm vorbei und sahen in Jesus nur irgendeinen Verrückten, der sich für den Messias hielt. Und was tat Jesus? Jesus tat nichts anderes, als uns zuzuhören und uns zu ertragen. All die verletzenden Dinge, all die Unterstellungen, all die Verurteilungen und zuletzt den qualvollen Tod am Kreuz. Was ist aber tatsächlich passiert? Wir haben in all dem seine Gnade erfahren. Er kam auf diese Erde, um genau das zu erleben, unsere Ablehnung, unseren Hass, damit er uns seine Liebe zeigen konnte. Er kam in unser Tal und ging uns voran und am Ende des Tals starb er stellvertretend für uns. Er starb am Kreuz und heilte uns nicht nur von all unseren Krankheiten, sondern er heilte uns auch innerlich, indem er die Sünde auf sich nahm. Wir konnten das Tal verlassen, wir waren frei. Amen. Er starb am Kreuz, aber er stand nach 3 Tagen wieder auf und begegnete uns Menschen wieder, so wie er dem Kranken auch wieder begegnet ist. Zu dem Kranken sagte er, er solle aufstehen, seine Matte nehmen und gehen. Wir haben auch einen Auftrag bekommen. Wir haben unser Zeugnis, dass unser Jesus uns gerettet hat. Jeder Einzelne von uns hat eine Matte. Jeder Einzelne von euch hat ein Zeugnis, wie Jesus ihn gerettet hat. Und jetzt sollen wir gehen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft, lesen wir in Markus. Und die rettende Botschaft ist, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Wir wurden freigemacht, damit wir andere freimachen können. Wir sollen das Evangelium verkünden, dass jeder erkennt, dass er nicht alleine ist. Dass jeder erkennt, dass Jesus ihn sieht. Damit jeder sieht, dass Jesus sich interessiert. Damit jeder sieht, dass Jesus eine Beziehung haben möchte und auch heute noch bereit ist zu heilen und die unmöglichen Dinge möglich zu machen. Und vielleicht bist du hier oder hörst diese Predigt online und du kennst Jesus nicht. Aber an dieser Begebenheit siehst du, dass er auch auf die schaut, die ihn nicht kennen und ihre Hoffnung nicht auf ihn setzen, allein aus Gnade. Bete zu Gott. Vielleicht findest du in deinem Gebet nicht sofort die richtigen Worte oder redest an ihm vorbei und sagst ihm, worin du bisher deine Hoffnung gesetzt hast und wie verzweifelt du bist. Aber sei dir sicher, auch dann hört dir Jesus zu. Es spielt keine Rolle, ob du schon seit 38 Jahren in diesem Zustand bist oder schon länger. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird alles besser werden, egal wie es vorher war. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wird dein Leben lebenswert, auch wenn um dich herum alles so aussichtslos aussieht. Es ist nie zu spät. Und Jesus ist heute hier, er möchte dich heilen, er möchte dich segnen. Er will, dass du das ewige Leben hast. Und nicht nur das, er will, dass du jetzt im Hier und Jetzt glücklich bist. Sorge dich nicht um das, was noch kommen mag oder was dir jetzt gerade in dem Moment fehlt. Mein Gott ist groß genug, mein Gott ist mächtig genug, dir das zu geben, was du noch brauchst. Aber sei jetzt glücklich, sei jetzt dankbar für das, was du jetzt gerade hast. Und das ist auch mein Wunsch und mein Gebet für dich. Ich möchte gerne für euch beten. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir für diese Botschaft, Herr, die du uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du so viel Segen für uns hast, Herr. Ich danke, dass du auf jeden Einzelnen von uns blickst, als wären wir die Einzigen hier. Dass du an meiner persönlichen Geschichte interessiert bist, Herr. Dass wenn ich mit dir rede, dass du dich dann nicht abwendest, dass du mich dann nicht ablehnst, aufgrund dessen, was ich dir sage, Herr. Ich kann mit allem zu dir kommen, dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass ich dir auch alles erzählen darf, Herr. Und du verurteilst mich nicht. Du hörst mir zu. Und du begegnest mir. Herr, in diesem Jahr hast du uns in der Jahreslosung gesagt, dass du uns siehst. Du bist ein Gott, der uns sieht. Herr, ich danke dir, dass du uns hier heute nochmal erinnerst, dass du deinen Blick von uns nicht abgewendet hast, Herr. Du siehst uns. Und darüber hinaus hörst du uns zu. Du interessierst dich für uns. Und unabhängig von dem, was wir dir sagen, auch wenn die Antwort die falsche ist, bist du da mit deiner Gnade und heilst uns. Ich danke dir, dass du uns oft nicht gibst, was wir uns wünschen, sondern das, was wir brauchen, Herr. Und das kannst nur du, weil nur du weißt, was wir tief in unserem Inneren brauchen, Herr. Das, was wir gerade nötig haben, um für dich zu dienen, Vater, um für dich da zu sein, Herr. Herr, du siehst die Herzen, Vater, du siehst die Herzen, wo auch jetzt ein Umdenken stattfindet, Vater. Wo dieser Blickwechsel stattfindet, Herr, von dem, was man bisher als Hoffnung oder als Quelle angesehen hat, Herr, und dieser Blickwechsel auf dich, Vater. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns begegnest, Herr, dass du niemanden ablehnst, Herr. Ich danke dir für die Heilung, die geschehen wird, Herr. Ich danke dir für diesen Prozess, der jetzt beginnt, Vater, bei vielen. Ich danke dir für die Heilung. Ich danke dir für den Segen, den du ausschütten wirst, Herr, im Leben von den Menschen, Herr. Wenn sie diese Botschaft mitnehmen, zu Hause für sich beanspruchen und beten, wenn sie ins Gebet gehen, dass du da bist, Herr. Dass du anfängst, diese Woche deinen Segen auszuschütten, Herr. Dass wir schon bald Zeugnisse hören dürfen, Herr. Herr, gib uns auch da die Geduld, auf das zu warten, was du uns noch geben wirst, Herr. Und schenke uns die Weisheit, mit dem glücklich zu sein, was wir jetzt gerade haben, Herr. Wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir für das Hier und Jetzt. Wir danken dir für die Gesundheit. Und wenn wir krank sind, freuen wir uns auf die Heilung, Herr. Aber trotzdem wollen wir nicht aufhören, dich zu preisen, egal was passiert, Herr. Herr, gib uns die Kraft, um mit dieser Einstellung durch das Leben zu gehen, Herr. Ich danke dir, Herr, vom ganzen Herzen. In Jesu Namen bete ich. Amen.